Julian für die Textlesung. Liebe Jugend, liebe Gäste, liebe Gemeinde, in einem kleinen Dorf lebte ein weiser alter Mann. Er hieß Elias und er wurde oft um Rat gefragt. Eines Tages kam ein junger Mann zu ihm und sagte: Elias, ich habe solche Angst vor dem Tod. Was passiert, wenn ich sterbe? Elias führte den jungen Mann zu einem alten Baum und setzte sich in dessen Schatten. Siehst du diesen Baum? Fragte er. Jeden Abend, wenn die Sonne untergeht, legen sich die Vögel in seinen Zweigen zur Ruhe. Sie schließen ihre Augen und schlafen friedlich bis zum nächsten Morgen. Wenn die Sonne wieder aufgeht, beginnen sie mit ihrem fröhlichen Gesang. Der junge Mann nickte und hörte weiter aufmerksam zu. Elias lächelte weise und fuhr fort: Der Tod ist wie der Schlaf der Vögel. So wie sie im Schutz der Dunkelheit zur Ruhe kommen, so finden auch wir im Tod Ruhe. Und genauso wie die Sonne jeden Morgen aufgeht und das Leben neu erweckt, so werden auch wir zu neuem Leben erweckt. Der junge Mann dachte eine Weile über die Worte des Weisen nach und schließlich fand er Trost in der Vorstellung, dass der Tod nur ein Schlaf ist, aus dem man aufgeweckt wird. Vielleicht fragt ihr euch, warum heute eine Geschichte über den Tod? Nun, unsere Weltkirchenleitung hat vor etlicher Zeit eine Umfrage zum Thema Zustand der Toten gemacht und es kam, wie ich meine, ein schockierendes Ergebnis dabei heraus. Ich möchte euch nun ein paar Ergebnisse dazu vorstellen und bekannt gegeben wurden diese Ergebnisse auf der Herbstsitzung der Generalkonferenz am 12. Oktober 2024. In dieser Umfrage wurden Gemeindeglieder befragt und es wurden Lehrende befragt, also Professoren, Dozenten und Lehrer. Die Umfrage sah so aus, dass immer eine Aussage vorangestellt wurde. Und dann hatte man die Möglichkeit, entweder dieser Aussage zuzustimmen, das anzukreuzen, oder anzukreuzen, ich bin mir nicht ganz sicher, oder anzukreuzen, ich stimme dieser Aussage nicht zu. Diese drei Möglichkeiten gab es. Und diese Prozentzahl, die ich gleich nennen werde, oder die Prozentzahlen, die ich nennen werde, die setzen sich aus zwei Gruppen zusammen. Zum einen aus denen, die gesagt haben, ich stimme dieser Aussage zu. Und zum anderen von denen, die gesagt haben, ich bin mir unsicher. Diese beiden Gruppen findet ihr in dieser Prozentzahl wieder. Die Gemeindeglieder wurden befragt. Die erste Aussage war: die Seele ist ein geistiger, eigenständiger Teil einer Person und lebt nach dem Tod weiter. Dem stimmten 41% zu oder waren sich unsicher. Die zweite Aussage: Die Toten haben die Macht, mit den Lebenden zu kommunizieren und ihr Leben zu beeinflussen. Dem stimmten 17% zu oder waren sich unsicher. Dritte Aussage: Christen können zu Zauberdoktoren oder Geistheilern gehen, um Schutz oder Heilung zu erhalten. Dem stimmten 20% zu oder waren sich unsicher. Die vierte Aussage: Menschen, die im Glauben an Jesus gestorben sind, sind jetzt schon im Himmel. Dem stimmten 25% zu oder waren sich unsicher. Und die Ergebnisse bei den Lehrenden, also bei den Professoren, den Dozenten und Lehrern, waren ähnlich. Mich hat das ehrlich gesagt etwas schockiert. Und das hat mich dazu bewogen, heute einmal eine Predigt über den Zustand der Toten zu halten. Eigentlich ist der Zustand der Toten ein sehr populäres Thema. Es ist ein heißes Thema. Und in vielen Filmen Hollywoods wird dieses Thema bearbeitet. Es ist ein beliebtes Thema und es nimmt auch viel Einfluss auf die Menschen, weil diese Filme gerne gesehen werden. Und die meisten Menschen glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Etliche berichten begeistert über ihren Kontakt mit geliebten Verstorbenen. Viele berichten über die sogenannten Nahtoderfahrungen, sie seien im Himmel gewesen, wieder zurückgekehrt. Wieder andere glauben, dass die Seele nach dem Tod in den Himmel geht oder in die Hölle oder ins Fegefeuer. Aber was sagt die Bibel über den Zustand der Toten? Ich denke, wir werden gemeinsam, und so bitte ich euch, Prediger 9 aufzuschlagen, vielleicht diese Verse noch einmal lesen, die Julian uns vorgelesen hat. Prediger Kapitel 9. Prediger ist vielleicht ein bisschen schwierig zu finden. Psalm, Sprüche, danach kommt Prediger. Prediger Kapitel 9, die Verse 5 und 6. Denn die Lebendigen wissen, dass sie sterben müssen, aber die Toten wissen gar nichts. Und es wird ihnen auch keine Belohnung mehr zuteil, denn man denkt nicht mehr an sie. Ihre Liebe und ihr Hass, wie auch ihr Eifer, sind längst vergangen, und sie haben auf ewig keinen Anteil mehr an allem, was unter der Sonne geschieht. Was sagt uns Salomo hier? Salomo sagt uns erstens, die Toten wissen nichts. Er sagt uns zweitens, Gefühle, ob gute oder böse, gehen mit dem Tod verloren. Und er sagt uns drittens, die Toten sind nicht mehr an dem Leben der Lebenden beteiligt. Und aus diesem Grund ermutigt uns Salomo ein paar Texte weiter in Vers 10 und sagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft, denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Planen, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Und David schreibt im Psalm 146, fährt sein Geist aus, wird er wieder zur Erde. An dem Tag ist's aus mit allen seinen Plänen. Wissen die Toten also etwas? Bekommen sie nach dem Tod etwas mit? Die Bibel sagt ganz klar nein. Denn wenn wir sterben, kommt alles zum Stillstand und der Mensch hört einfach auf zu existieren. Der Mensch ist ohne Bewusstsein. Können wir das so sagen? Gibt es dafür einen biblischen Hinweis? Nun, die Bibel gebraucht den Begriff Schlaf, um den bewusstlosen Zustand des Todes zu beschreiben. Im Schlaf, so wissen wir alle, haben wir kein Bewusstsein. Das Alte und Neue Testament lehren beide, dass der Tod ein Schlaf ist. Wenn zum Beispiel die Könige Israels starben, so schliefen sie. Als der Prophet Nathan dem David einen Nachkommen versprach, der auf seinem Thron sitzen würde, sagte er, wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst. 2. Samuel 7. Auch der Apostel Petrus sagt über David in Apostelgeschichte 2, Vers 29, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Und dann führt er in Vers 34 weiter aus, denn David ist nicht in den Himmel aufgefahren. David liegt also immer noch in seinem Grab und wartet auf die Auferstehung. Auch Jesus benutzte das Wort Schlaf, als er über den Tod von Lazarus sprach. Unser Freund Lazarus schläft, ich aber gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Dann sagten seine Jünger, Herr, wenn er schläft, dann wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tod. Die Toten haben kein Bewusstsein. Sie bekommen nichts mit. Aber lasst uns einmal gemeinsam etwas vorstellen. Angenommen, die Toten würden doch wach sein und sie hätten Anteil am Leben. Welche Konsequenzen hätte das? Welche Voraussetzungen müssten dann gegeben sein? Voraussetzung dafür wäre doch, dass der Mensch eine Seele, eine unsterbliche Seele hätte. Etwas, das getrennt vom gestorbenen Körper existieren würde. Also der Körper stirbt und die Seele würde weiterleben. Dann würde die unsterbliche Seele Anteil am Leben haben können. Dazu wollen wir einen Text lesen aus 1. Mose Kapitel 2. Auch da lade ich euch ein, dass wir das gemeinsam lesen. 1. Mose Kapitel 2 und dort den Vers 7. 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase, und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Es heißt hier, der Mensch wurde eine lebendige Seele. Nicht er bekam eine Seele, nein, er wurde eine Seele, also eine lebende Person. Adam als Seele bestand aus der Kombination von Erde oder Staub, so wie wir es gerade gelesen haben, und dem Lebensodem Gottes. Wenn ein Mensch stirbt, wird er wieder zur Erde und der Lebensodem geht zurück zu Gott. So beschreibt es Salomo in Prediger Kapitel 12, Vers 7. Und so können wir festhalten, die Seele ist keine separate Einheit, die noch weiter existiert, nachdem der Körper gestorben ist. Aber so können wir uns fragen, woher kommt denn die Idee der unsterblichen Seele? Nun, in 1. Mose Kapitel 3, Vers 4 sagt Satan zu Eva: Keinesfalls werdet ihr sterben, wenn ihr von dem Baum esst. Wir dürfen uns jetzt hier die Frage stellen, wer sagt das? Satan. Die Lehre der unsterblichen Seele entspringt nicht der Bibel, sondern hat ihren Ursprung in Satan, denn es war Satan, der gesagt hat, keinesfalls werdet ihr sterben. Die Bibel sagt, dass nur er, der Herr, Unsterblichkeit hat, 1. Timotheus 6, 16. Seit dem Sündenfall ist die Menschheit sterblich, und erst bei Jesu Wiederkunft werden wir durch Jesus erneut Unsterblichkeit geschenkt bekommen. Aber wir wollen uns einmal kurz Gedanken darüber machen, welche Folgen es hätte, wenn man an eine Unsterblichkeit der Seele glaubt. Eine unsterbliche Seele, wo würde sie nach dem Tod hingehen? Nun, entweder in den Himmel, wenn sie gläubig war. Und wenn sie ungläubig war, wo würde sie dann hingehen? Kommen wir zunächst zu dem Punkt, die unsterbliche Seele würde in den Himmel gehen. Die Bibel berichtet uns, dass als Lazarus gestorben war, Jesus sich mit seinen Jüngern aufmachte, um nach Bethanien zu gehen. In Johannes Kapitel 11, Vers 43 können wir nachlesen: Und als er, also Jesus, dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Achten wir auf die Formulierung. Jesus sagt nicht: Lazarus, komm herab. Er sagte: Komm heraus aus dem Grab. Und Jesus konnte das sagen, weil Lazarus nicht im Himmel war. Und stellen wir uns einmal vor, Lazarus wäre im Himmel gewesen und er wäre dann von dort, von Jesus auf die Erde zurückgerufen worden. Wie enttäuscht wäre er gewesen, wenn er vom Himmel wieder auf diese sündige Welt hätte zurückkehren müssen? Auch Hiob gibt uns einen Einblick in die biblische Sichtweise. Er schreibt in Hiob Kapitel 7, die Verse 9 und 10: Wie die Wolke vergeht und verschwindet, so kommt, wer ins Totenreich fährt, nicht mehr herauf. Er kehrt nicht mehr in sein Haus zurück und seine Stätte kennt ihn nicht mehr. Und in Kapitel 14, die Verse 10 bis 12, der Mann aber stirbt und ist dahin. Der Mensch vergeht und wo ist er? Wie Wasser zerrinnen aus dem See und wie ein Strom vertrocknet und versiegt, so legt sich auch der Mensch nieder und steht nicht wieder auf, bis die Himmel nicht mehr sind und regen sich nicht und werden nicht aufgeweckt aus ihrem Schlaf. Wenn nun die unsterbliche Seele nicht in den Himmel gehen würde, wenn Gott sie nicht dort aufgenommen hätte, wo wäre sie dann? Das hatten wir gerade schon gefragt. Da eine unsterbliche Seele nicht sterben kann, würde sie wohl in einer sogenannten ewigen brennenden Hölle sein müssen. Aber ist das zwingend, dass, wenn man an eine unsterbliche Seele glaubt, auch gleichzeitig an eine ewig brennende Hölle glauben muss? Es ist ja nicht möglich, eine unsterbliche Seele zu vernichten, weil sie unsterblich ist. Und so würde sie ewig ihre Strafe tragen müssen. Diese Lehre entstellt den Charakter Gottes völlig. Stellen wir uns einmal gemeinsam vor, Gott ist ein liebender Gott. Er liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er für sie am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Kann dieser liebende Gott Freude daran haben und ewig glücklich darüber sein, dass seine Geschöpfe, ohne sterben zu können, brennen? Diese Lehre entstellt den Charakter Gottes völlig. Als Christen glauben wir an einen liebenden Gott, nicht an einen Gott, der sich daran erfreut, seine Geschöpfe brennen zu sehen. Als Christen glauben wir nicht an diese Lehre, denn sie hat ihren Ursprung nicht in der Bibel. Römer 6, Vers 23 sagt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod, nicht das ewige Brennen. Die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Das zeigt Gottes Gerechtigkeit. Jeder erhält den Lohn, wie es seiner Zugehörigkeit entspricht. Gehöre ich zu Jesus und habe mich durch sein Blut reinigen lassen, dann ist mein Lohn das ewige Leben. Gehöre ich nicht zu Jesus, dann ist der Lohn entsprechend meiner Lebensführung. Das zeigt Gottes Gerechtigkeit. Bei einer ewig brennenden Hölle wäre eine gerechte Strafe nicht möglich. Alle würden ewig brennen, ganz gleich, wie unterschiedlich die Schuld wäre. Und es wird noch ungerechter, wenn wir uns folgende Situation einmal vorstellen. Nehmen wir zum Beispiel Kain. Kain hat seinen Bruder Abel ermordet. Er hat einen Mord begangen und würde jetzt schon nahezu 6000 Jahre brennen und ewig. Hitler hat 6 Millionen Juden ermordet und noch viel mehr im Zweiten Weltkrieg und würde jetzt erst 80 Jahre brennen und ewig. Sehen wir, wie Satan versucht, den Charakter Gottes so darzustellen, wie es sein eigener ist. Mit dieser Lehre versucht er, die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes anzugreifen. Er unterstellt Gott seinen eigenen Charakter. Aber was machen wir mit Aussagen in der Bibel, wie zum Beispiel in Jesu Endzeitrede, Matthäus 25, 41, wo Jesus vom ewigen Feuer spricht? Wie können wir diesen Text einordnen in den großen Zusammenhang? Und es gibt einen Text in Judas Kapitel 1, und wer möchte, kann ihn gerne mit aufschlagen. Judas Kapitel 1, den Vers 7. Judas Kapitel 1, Vers 7. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Was wird uns hier gesagt? Es wird uns berichtet, dass Sodom und Gomorra die Strafe des ewigen Feuers erlitten haben. Das ist die Aussage hier. Ewiges Feuer. Also müssten dann die Städte nicht heute noch brennen? Ist das so? Nein, sie existieren gar nicht mehr. Ewiges Feuer bedeutet nichts anderes, als dass das Ergebnis ein ewig dauernder Zustand ist. Das Ergebnis der Bestrafung ist ewig. Und so können wir in Offenbarung 21, Vers 8 lesen, dass das ewige Feuer der zweite Tod oder auch ewiger Tod genannt wird. Also ewiges Feuer gleich ewiger Tod, ein endgültiger Zustand. Welche Folgen würde der Glaube an eine unsterbliche Seele noch mit sich bringen? Würden wir noch an eine Auferstehung glauben können? Welchen Sinn würde eine Auferstehung machen, wenn eine gläubige Seele bereits im Himmel wäre oder eine ungläubige Seele in der Hölle? Jesus lehrt, dass es zwei Auferstehungen geben wird. Die Auferstehung zum Leben und die Auferstehung zum Tod. Und Johannes schreibt in Offenbarung 20, Vers 6, glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung. Über diese, also über die Auferstandenen, hat der zweite Tod keine Macht. Und in 1. Korinther 15 schreibt Paulus ein ganzes Kapitel über die Auferstehung. Und in den Versen 51 bis 53 wird ganz klar, dass die Unsterblichkeit erst bei der Wiederkunft Jesu verliehen wird, nicht vorher. Welche Folgen würde der Glaube an eine unsterbliche Seele noch mit sich bringen? Ein weiteres Problem wäre der Spiritismus. Ohne den Glauben an eine unsterbliche Seele wäre Spiritismus nicht möglich. Der moderne Spiritismus, so schreibt Ellen White in Early Writings, Seite 83 und dann weiter auf Seite 300, trat 1848 in den USA auf. Im Hause der Familie Knox in Hightsville im Staat New York hörte man mysteriöse Klopfgeräusche. Und es waren nicht einfach Klopfgeräusche, sondern es war möglich, durch Fragen die Klopfgeräusche als Antwort zu erhalten. Es kam zu einer Massenbewegung, eine Massenbewegung, die sich auch auf Europa übertrug. Aufgrund einer Vision, die Ellen White erhielt, war klar, dass es sich um eine Manifestation des Spiritismus handelte. Diese Phänomene, so sagt sie, würden sich schnell entwickeln und im Namen der Religion an Popularität zunehmen. Scharen von Menschen würden getäuscht werden. Das letzte große Täuschungswerk Satans würde der weit verbreitete Spiritismus sein. Nun, Spiritismus gibt es in den verschiedensten Formen. Einige suchen Antworten, indem sie an Seancen teilnehmen, um Antworten aus dem Jenseits zu erhalten. Andere beschäftigen sich mit Astrologie, mit Horoskopen. Wieder andere spielen ein vermeintlich harmloses Spiel mit dem Ouija-Board, praktizieren das Gläser- oder Tischerücken oder Pendeln. Auch das Erscheinen von lieben verstorbenen Verwandten ist nicht unbekannt. Und viele glauben, dass es sich dabei wirklich um ihre verstorbenen Verwandten handelt und nicht um gefallene Engel, die von Satan den Auftrag bekommen haben, sich als Freunde oder Verwandte auszugeben. Entschuldigung. Dann haben wir noch die sogenannten Nahtoderfahrungen, bei denen Menschen bei einem chirurgischen Eingriff angeblich gestorben waren, über ihrem Körper schwebten, sich in einen Tunnel in Richtung Licht befanden, bis sie in den Himmel kamen. Von dort zurückgekehrt, bringen manche angebliche Botschaften von Gott. Die Bibel sagt uns, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann. 1. Timotheus 6, 16. Wenn Menschen sagen, dass sie gestorben und zu einem Licht gegangen sind, So kann Paulus zufolge dieses Licht nicht die Gegenwart Gottes oder der Himmel gewesen sein. Bestenfalls ist es eine biologische Reaktion auf extreme körperliche Situationen, die manchmal, vielleicht auch selten, von Satan für seine Zwecke genutzt wird. Andere Ausdrucksformen des Spiritismus sind okkulte Filme, okkulte Computerspiele und okkulte Bücher. Und hier sind nicht nur das 6. und 7. Buch Moses zu nennen, sondern auch die heutige okkulte Jugendliteratur. Aber warum werden wir heute mit so viel Spiritismus, mit so viel Okkulten konfrontiert, man könnte fast sagen bombardiert? Gibt es darauf eine Antwort? Das Ziel Satans ist es, die Welt auf die übermächtige Endzeitverführung vorzubereiten. Und deswegen können wir in Offenbarung 16 die Verse 13 und 14 lesen. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Hier in der Offenbarung wird uns gesagt, dass dämonische Geister Wunder vollbringen werden. Auch Paulus beschreibt diese Zeit in seinem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Das sagt uns die Bibel. Satan wird also Fälschungen produzieren, um die Welt in die letzte große Täuschung zu führen. Bei seiner letzten großen Täuschung wird Satan als Christus erscheinen. Und Ellen White beschreibt es in dem Buch Vom Schatten zum Licht so. Als Krönung dieses Täuschungsmanövers wird sich Satan selbst als Christus ausgeben. Die Kirche hat lange behauptet, auf die Wiederkunft des Erlösers als Ziel ihrer Hoffnung zu warten. Nun wird der große Betrüger den Anschein erwecken, dass Christus gekommen sei. In verschiedenen Teilen der Erde wird sich Satan den Menschen in schillerndem Glanz als ein majestätisches Wesen darstellen, das eine täuschende Ähnlichkeit mit dem Sohn Gottes hat, wie ihn Johannes in der Offenbarung beschreibt. Die Herrlichkeit, die ihn umgibt, übertrifft alles, was sterbliche Augen jemals gesehen haben. Es ertönt der Jubelruf, Christus ist gekommen, Christus ist gekommen. Die Menschen werfen sich in Anbetung vor ihm nieder, während er seine Hände erhebt und einen Segen über sie spricht, wie Christus seine Jünger segnete, als er auf der Erde war. Seine Stimme ist sanft und leise, aber voller Wohlklang. In sanftem, mitfühlendem Ton trägt er einige der gleichen gnädigen himmlischen Wahrheiten vor, die der Erlöser verkündigt hat. Er heilt die Krankheiten der Menschen und dann behauptet er in seiner angenommenen Rolle als Christus, er habe den Sabbat auf den Sonntag verlegt. Er befiehlt allen, den Tag zu heiligen, den er gesegnet hat. Er erklärt, dass diejenigen, die darauf beharren, den siebten Tag heilig zu halten, seinen Namen lästern, indem sie sich weigern, auf seine Engel zu hören, die ihnen Licht und Wahrheit bringen. Dieses wird eine starke, fast überwältigende Täuschung sein. Zitat Ende. Das Ziel Satans ist es, alle auf seine Seite zu ziehen, alle Menschen von dem wahren Jesus fernzuhalten und wenn möglich von ihm abzubringen. Und Ellen White schreibt dieses Vorgehen so in Testimonies for Ministers auf Seite 472. Während sich das Volk Gottes den Gefahren der letzten Tage nähert, berät Satan mit seinen Engeln ernsthaft über den erfolgreichsten Plan, um ihren Glauben zu stürzen. Deshalb befiehlt er seinen Engeln, ihre Schlingen besonders für diejenigen zu legen, die auf die zweite Ankunft Christi warten und sich bemühen, alle Gebote Gottes zu halten. Zitat Ende. Und in dem Buch Maranatha, Seite 94, niemand außer denen, die ihren Verstand mit den Wahrheiten der Bibel gestärkt haben, werden den letzten großen Konflikt überstehen. Für jede Seele wird die Prüfung kommen, Soll ich Gott mehr gehorchen als den Menschen? Zitat Ende. Zusammenfassend können wir festhalten: Die biblische Sicht über den Zustand der Toten, dass sie schlafen und ohne Bewusstsein sind, bewahrt uns vor vielen Problemen. Sie bewahrt uns vor dem Spiritismus. Sie bewahrt uns vor der Endzeittäuschung. Sie bewahrt uns davor, eine falsche Vorstellung über den Charakter Gottes zu haben. Und auch die Auferstehung behält weiterhin ihren Sinn. Wie dankbar können wir dafür sein? Der Tod ist kein alternativer Weg zum Himmel. Er ist einfach das Ende des Lebens, das traurige Schicksal des sterblichen Menschen. Deshalb fasst Paulus die beiden großen Gegensätze, Tod und Leben, so zusammen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wenn Jesus wiederkommt, werden die Sorgen des Lebens und die Gewissheit des Todes für immer ausgelöscht. Dann herrscht nur noch Freude und wir dürfen das Geschenk des ewigen Lebens in Empfang nehmen. Eine Ewigkeit ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Tod. Darauf hoffen wir. Und darauf warten wir. Amen.